das ist der ICF Basel Podcast.
Feste feiern im doppelten Sinn des Wortes. Um das geht's. Der Herbst ist traditionell ja eine Jahreszeit, wo relativ viele Feste gefeiert werden. So, diejenigen von uns, die somit so einen kirchlichen Hintergrund haben, kennen das noch. Im September gibt es Erntedankfest. Kennt das noch einer? Erntedankfest in der Kirche, wo ich herkomme. Da war sonntags ist da am Erntedankgottesdienst ein Bure Äpfel gebracht und alle möglichen Zeugs wurde hingetan. Und der Bäcker brachte Riesenbrote vorbei und man feierte das und sagt, wow, toll, der tolle Kürbis und das und jenes und so. Wir sind wirklich reich beschenkt, wir haben eine tolle Ernte gehabt. Erntedankfest, ein ganz traditionelles Herbstfest. Dann geht es weiter, vor ein paar Wochen war es Reformationsfest, also für die Reformierten unter uns oder Protestanten unter uns. Man gedenkt an die Reformation, einen Tag später findet denn 1. November Allerheiligen statt, für alle Katholischen unter uns. Das ist ein wichtiger Feiertag. Halloween. Und dann gibt es noch Halloween für alle anderen und für den Manuel. Also ein paar Typen, die das auch noch interessant werden. Eben Feste. Feste, die holen uns ein Stück somit aus dem Alltag raus. Demnächst ist Weihnachten, Freude schon auf Ostern und so, bereitet euch vor jetzt schon, kommt schneller als man denkt. Aber Feste haben die Funktion, ein Stück eine Pausetaste zu drücken, sich entweder zu erinnern, wow, an was wollen wir uns nochmal, was wollen wir uns nochmal bewusst machen. Aber manche Feste dienen auch dazu, Stopptaste zu drücken, zu sagen, schauen wir voraus, machen wir mal einen Moment Pause und schauen, was noch vielleicht noch kommen wird. Der Timon Sommer hat das schon gesagt, wir werden ein paar jüdische Feste in den nächsten 3 Wochen anschauen. Spezielle Feste, die im Alten Testament erwähnt worden sind. Warum und wieso, die noch irgendeine Bedeutung haben. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, ja, lass mal jüdische Feste, beim besten Willen, ich bin kein Jude, ich feiere auch keine jüdischen Feste, den ersten Teil von der Bibel verstehe ich sowieso die Hälfte nicht, also was um alles in der Welt soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Gute Frage. Es gibt tatsächlich Dinge in dem ersten Teil der Bibel, also im Alten Testament, wo auf den ersten oder auf den zweiten Blick manchmal schwer zu verstehen sind, auch nicht unbedingt Sinn ergeben. Was soll das, auch mit den Festen? Was ist der Hintergrund davon? Und manche tendieren dann dazu, ich verstehe sowieso den ersten Teil der Bibel nicht, fangen wir doch gerade beim zweiten Teil an und lassen den ersten Teil aus. Und ihnen entgeht viele wirkliche Entdeckungen, die man machen könnte. Geht so ein wenig wie, so eine Situation ist wie diese alten 3D-Bilder. Kennt ihr die noch in den 90er und 0er Jahren, diese 3D-Bilder? Wer kennt die noch von euch? Ah doch, sind doch noch ein paar Ältere da. Ich habe heute Nachmittag in Lörrach gepredigt, habe genau dieselbe Frage gestellt, kein Mensch hat die Hand hochgehoben. Der Altersdurchschnitt war wesentlich jünger, also in dem Fall. 3D-Bilder, ja. Man schaut auf diese Bilder drauf, man muss sie so einen Abstand machen und dann irgendwann hat man vielleicht was entdeckt, ein Huhn, ein Stuhl, eine Kloschüssel oder ein Tier. Irgendwas, was in diesen komischen Strukturen überhaupt nicht zu sehen ist, auf den ersten Blick. Oder 3D-Filme, kennt ihr ja. Wer hat schon mal einen 3D-Film geschaut ohne 3D-Brille? Mutige vor, jawohl. Gell? Das ist mühsam. Es ist absolut mühsam, macht null Sinn, man kriegt Kopfweh. Es ist wirklich nicht sehr empfehlenswert, einen 3D-Film zu schauen ohne 3D-Brille. Und so geht es manchen auch beim Lesen vom ersten Teil der Bibel. Man hat wie eine falsche oder gar keine Brille auf und versteht vieles überhaupt nicht, was da drin geschrieben steht und versteht auch den tieferen Sinn dahinter nicht. Und erst mit dem Neuen Testament, erst mit Jesus Christus, Leute, machen viele Dinge im Alten Testament dann tatsächlich mehr und mehr Sinn. Und ich hoffe, dass wir in der Serie ein Stück einen Blick in die Bibel hineinwerfen können, durch die Brille von Jesus, durch die Person Jesus, werden manche Dinge kriegen einen ganz neuen Charakter im Alten Testament. Es geht um Feste. Im 2. Buch Mose, da verordnet Gott seinem Volk im 23. Kapitel mal Folgendes. Er sagt, 3-mal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. 3-mal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. Warum kommt Gott auf die Idee, 3-mal im Jahr soll man ein Fest feiern? Warum? Wesentlich sinnvoller wäre 4-mal, jedes Quartal 1-mal. Aber Gott sagt, 3-mal im Jahr sollt ihr ein Fest feiern. Und die Feste, die er dort verordnet, die dann beschrieben werden, sind alles Wallfahrtsfeste. Das heißt, man machte sich auf den Weg. Man ging nach Jerusalem. Und diese Wallfahrt nach Jerusalem, das war mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, deinen Hühnern, deinen Ziegen und mit all dem Schmeuß, was du so hast, hat man sich auf den Weg gemacht, denn nach Jerusalem, das war diese Wallfahrt. Du musstest also Geld in der Hand nehmen für deine Reise. Manche müssten mehrere Tage reisen, um dann wirklich doch das Fest zu feiern. Und das dreimal im Jahr. Das waren nicht so geplante Ferien in Zermatt zum Skifahren, sondern es war ein Wallfahrtsfest. Du hast alle dabei und machst dich auf den Weg. Warum verordnet Gott so Feste? So explizit dreimal im Jahr. Wahrscheinlich ist die Antwort denkwürdig einfach. Die Menschen damals und die Menschen heute sind nicht so ganz grundverschieden. Menschen damals und Menschen heute neigen dazu zu vergessen. Amnesie, Gedächtnisschwund. Man vergisst Dinge im Leben. Und Gott sagt, feiert Feste, um euch an manche Dinge mal zu erinnern, was alles Gutes in deinem Leben passiert ist, was ich in deinem Leben schon getan habe. Feier manche Feste, um innezuhalten und vorauszudenken. Und das müsst du vielleicht mal öfters machen, vorauszudenken. Weil man das vergisst, vorauszudenken, was soll denn in meinem Leben alles noch kommen und auch wirklich wichtig sein. Und deswegen verordnet Gott diese Feste, um Menschen ein Stück aus diesem Alltag rauszuholen, sich bewusst zu machen, was soll wirklich wichtig sein in meinem Leben, was soll wirklich zählen, dreimal im Jahr. Es waren drei Wallfahrtsfeste und ich beschreibe sie ganz kurz. Das eine ist das Pessachfest, das, was wir heute Ostern feiern, das Pessach. Das zweite Fest war Shavuot, das war dieses Pfingstfest. Wir werden das nächstes Jahr Maisef groß feiern, dieses Pfingstfest. Freut euch drauf, wird eine tolle Sache. Und das dritte Fest ist dieses Sukkot, dieses sogenannte Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest war unterteilt in drei Unterfeste. Einmal dieses Rosh Hashanah, dann das Yom Kippur und zum Schluss dann das Sukkot, dieses Laubhüttenfest. Und heute steigen wir ein mit diesem allerersten Fest Rosh Hashanah. Und Rosh Hashanah ist traditionsgemäß bei den Juden das jüdische Neujahrsfest. Das fand dieses Jahr am 10. September statt, so tickt der jüdische Kalender. Das jüdische Neujahr, es fängt eine neue Saison an, so wie ähnlich wie bei uns Silvester und Neujahr, so wird es auch heute in Israel gefeiert. Wo was genau damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt ganz kurz im Clip an, wo der Leo Bigger, er ist der Leiter vom ICF Movement, er war vor kurzem in ICF Tel Aviv, also in Israel, dort ist auch ein ICF seit einigen Jahren, und hat ein paar Clips aufgenommen zu Themen auch aus Israel und unter anderem auch zu diesen jüdischen Festen. Schauen wir uns das kurz an. Rosh Hashanah, und das ist so ein Shofarhorn. Genau. Im 4. Mose 29 lesen wir: Auch der erste Tag des 7. Monats soll ein Feiertag sein, an dem ihr nicht wie gewöhnlich arbeitet, sondern euch versammelt, mir zu dienen. Und an diesem Tag sollt ihr die Hörner blasen. Über 100 Mal wurde an dem Tag in dieses Horn geblasen, in dieses sogenannte Shofarhorn. Das ist jetzt kein Widerhorn vom Widder, das seht ihr, das ist ein bisschen größer als in dem Film, das ist jetzt von einer Art Antilope, von dem ist dieses Horn hier. Und 100 Mal wurde an dem Tag daran erinnert, Leute, es fängt eine neue Saison an. Es war ein Weckruf, so wie gerade im Clip dargestellt. Ein Weckruf, Leute, lass uns alles in Ordnung bringen, lass uns untereinander alles in Ordnung bringen. Wir wollen Bilanz ziehen, wir wollen nach vorne schauen, und dann wurde da hineingetrötet. Ich habe geübt die Woche. Und ich tue euch das jetzt an. Ich kann wirklich nur einen Ton richtig rausbringen, aber der funktioniert. Tönt nicht schlecht, eh? Wie gesagt, es war eben auch so ein Kommunikationstool und Neujahr, da wurde hineingerufen. Aber es war primär so ein Weckruf, wirklich ein Weckruf. Juden damals und heute, die für sie bedeutete das Folgendes. Wie gesagt, zum einen war es ein Weckruf, ein Ruf zur Umkehr zu Gott. Zum Zweiten erinnerte man sich auch an Gott, den Schöpfer Gott. Der König, der über unserem Volk ist, der König, der über meinem Leben wirklich Herr sein soll. Schofarhorn wurde immer geblasen, auch wenn Könige eingesetzt worden sind im Alten Testament. Man erinnerte sich an diesem Rosh Hashanah, an dem Tag, an die Sünde, die erste Sünde der Menschen, wo Menschen und Gott auseinandergebracht hat. Und traditionsgemäß tut man am Rosh Hashanah so einen Apfel in so einen Honig hineindunken und gibt den anderen Leuten, deinen Nachbarn, Freunden, als kleines Geschenk und wünscht ihnen ein gutes, süßes, neues Jahr. Und manche frommen Juden praktizieren das heute noch, dass sie an diesem Fest innehalten, ihre Sünden, wo sie sich bewusst drüber sind, auf so einen Zettel draufschreiben und in den Fluss hineinwerfen. Und so wie der Fluss diese Zettel mitnimmt und mitnimmt auf der Reise und weg sind sie, so sollen auch die Sünden nicht in die neue Saison gehen. Ich möchte Neustart wirklich, wie gerade gehört, in jedem Bereich. Es soll wirklich ein neuer Abschnitt in meinem Leben beginnen. Und jedes Mal, wenn dieses Horn geblasen wurde, dann war das so ein Weckruf. Leute, wacht auf! Wacht auf! Seid wach und geht wach durch diese Welt hindurch. Seid euch klar, und mit wem ihr euch versöhnen solltet. Habt Acht auf eure Seelen. Ein jüdischer Gelehrter, der Moshe ben Maimon, hat sehr prominent über das Rosh Hashanah und über dieses Schofarhorn mal Folgendes geschrieben. Er schreibt: Wacht auf, ihr Schläfer, und denkt nach über eure Taten. Gedenkt an euren Schöpfer und kehrt um zu ihm in Buße, gehört nicht zu denen, welche in der Wirklichkeit verfehlen, indem sie Schatten nachjagen. Habt wohl Acht auf eure Seelen. Wie schon gesagt, das Schofarhorn, das war ursprünglich von so einem Widder, und es war ein wichtiges Instrument neben dem Weckruf an diesem Fest, bei diesem Rosh Hashanah. Das Horn wurde auch als Kommunikationsmittel gebraucht, auch an Kriegssituationen, wird an mehreren Stellen im Alten Testament immer wieder erwähnt, dass dieses Horn geblasen wird. In vielen Übersetzungen steht dann aber, dass die Posaunen erklangen und keine Hörner. Wir haben eine Posaune dabei und viele denken bei Posaune eben an solches tolles, an so ein tolles Instrument. Das ist jetzt eine original basellandschaftliche Gugge-Posaune. Eine Ventilposaune, keine Zugposaune, sondern Ventilposaune. Und ich spiele sie euch nicht vor. Ja. Nächstes Mal. Aber wenn du im Musikunterricht aufgepasst hast und nicht vollkommen gepennt hast, dann wirst du wissen, dass solche Blechblasinstrumente, speziell diese Posaune, zum allerersten Mal im 15. Jahrhundert erwähnt wird. Und man hat das übersetzt. Hörnerblasen, Posaunenblasen, das Fest der Posaunen, das Fest der Hörner. Und wir denken an so ein tolles Instrument. Aber letztlich wurden immer diese Widerhörner wurden bei diesem Fest geblasen. Das kam erst viel, viel später. Ich möchte eine kleine Klammer machen an der Stelle. Es gibt Kirchen, Gemeinschaften, Small Groups, Hauskreise, was auch immer, die, wenn sie ihre Zusammenkünfte haben, ihren Gottesdienst haben, ihr Treffen haben, dann blasen die regelmäßig in solches Schofarhorn hinein. Also jetzt auf uns übertragen, heute hätte Bruce hier vorne nicht an der Gitarre gestanden, sondern hier wird ein schönes Schofar, zwei Schofarhörner drin sein und er wird zwischendurch tröten während dem Worship oder zu Beginn. Oder vom Beginn vom Gottesdienst hätte unsere Sally hier vorne gestanden und dann, es geht los. Wacht auf, ihr Lieben. Als geistlicher Weckruf, hey Leute, seid wach. Jetzt hör auf zu pennen, jetzt sei mit deinem ganzen Sinn wirklich hier präsent. Es geht um dein Leben, es geht um dein Jetzt und es geht auch um deine Zukunft. Es ist so ein geistlicher Weckruf. Und manchen Christen und Gemeinschaften hilft das, das wirklich regelmäßig zu praktizieren, sich daran zu erinnern. Es ist ein geistlicher Weckruf da in der Bibel, der uns heute auch noch gilt. Und dann nehmen sie so ein Horn hervor und blasen da kräftig hinein. Wenn dir das hilft für dein persönliches Leben, sag, okay, ich bin selbst manchmal so ein eingeschlafener Mensch. Ich brauche ab und zu so einen Weckruf in meinem Leben. Wenn dir das hilft, dann kauf dir so ein Horn. Das kannst du im Internet bestellen, das ist very easy. Oder verbindest mit einer tollen Reise nach Israel, da kriegst du original Schofar-Widerhörner und die sind auch die kannst du einführen in der Schweiz, keinen Zoll drauf, vollkommen einfach. Und dann gebrauch dieses Horn, blas da hinein und informier vorher deine Nachbarn. Das macht Sinn, glaub mir. Wenn du das jeden Tag machst, viel Spaß. Auch wenn du das nur bei deiner Small Group immer wieder machst, es wäre sinnvoll, die anderen zu informieren, das zu tun. Warum machen wir, und ich nutze die Gelegenheit wirklich dazu mal, warum machen wir das im ICF nicht in unseren Celebrations? Warum haben unsere Worshipper Shofarhornverbot? Man könnte es auch so ausdrücken. Warum machen wir das nicht? Die Gründe sind ziemlich einfach. Wenn ich heute kraftvoll in dieses Horn hineingeblasen habe, dann habe ich das vorher erklärt. Habe ich erklärt, okay, das ist ein Zusammenhang im Alten Testament, Rosh Hashanah, das Fest der Posaunen, der Hörner, ein Weckruf, alles in Ordnung zu bringen. Ein Weckruf, mein Rest von meinem Leben, die neue Saison neu zu starten, dazu diente dieses Horn an diesem Fest Rosh Hashanah. Das habe ich heute gemacht. Wenn nächste Woche hier einer in die Celebration hineinkommt, der diese Woche aber nicht da war und sieht dann auf einmal unser Worshipper oder mich oder irgendeinen anderen auf diesem Horn rumtröten, blasen, dann wird er wahrscheinlich denken, aha, diese Gemeinschaft unterstützt diese Hornkuh-Initiative, die jetzt zur Abstimmung ist. Hier sitzen die also, die wahren Hornkuh-Freunde und blasen deswegen ins Horn. Aber kein Mensch wird verstehen, was der Hintergrund davon ist. Es integriert nicht. Es hilft nicht, die Leute Teil von unserer Gemeinschaft zu werden. Es hilft auch nicht, die Bibel besser zu verstehen, wenn man ein Ding macht, wo man im Alltag nie und nimmer irgendwo entdeckt und praktiziert. Deswegen machen wir es nicht. Aber du darfst es gern daheim machen und lass dich davon nicht abhalten. Das nur am Rande. Der Weckruf von Rosh Hashanah, Leute, der geht aber nicht nur an das damalige jüdische Volk nur. Der zieht sich durch in der Bibel, interessanterweise, und landet wirklich sogar bei dir und mir im Neuen Testament. Dieser Weckruf gilt auch uns. Das Fest hat wirklich eine Bedeutung auch ein Stück für uns. Paulus, der greift das im Neuen Testament mal auf. Und in dem allerersten Brief, den er überhaupt geschrieben hat an irgendeine Kirche, das ist der Brief an die Thessalonicher, da greift er diese Hörner auf, sehr prominent, und macht auch wie so einen Weckruf an diese damalige Kirche. Möchte ich das vorlesen im ersten Brief an die Thessalonicher. Da schreibt er, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Und dann werden sie genauso dabei sein, wenn er wiederkommt. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune, der Hörner, ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. In dem Text hier, den der Paulus an diese Kirche in Thessalonik schreibt, da geht es um die Wiederkunft von Jesus. Und zwar das zweite Mal, dass Jesus auf diese Erde kommen wird, sein zweites Kommen. Falls du noch nie was davon gehört hast, dass Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt, dann gratuliere ich dir, heute ist dein Tag. Jesus wird tatsächlich nochmal wiederkommen auf diese Erde. Und dann wird Gottes Reich wirklich gebaut, finalisiert. Und Paulus schreibt darüber, in den höchsten Tönen sagt er, tröstet euch da gegenseitig mit dieser Hoffnung, da freuen wir uns drauf. Das ist keine Drohbotschaft, wo der Paulus sagt. Er sagt, ich freue mich drauf, dass dieser Jesus da wiederkommt. Seit ich im ICF bin, und das ist jetzt rund 8 Jahre, ich glaube, wir haben kein einziges Mal über die Wiederkunft oder über diese Endzeit, das Ende der Zeit wirklich gepredigt. Ich könnte mich nicht daran erinnern. Das liegt gleich in meiner Amnesie, aber ich habe mal nachgeschaut. Wir haben wirklich das nie groß thematisiert, Endzeit oder dass Jesus wiederkommt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, es gibt keinen Grund, dass Jesus nicht heute Abend hier wiederkommen könnte. Und er alle Menschen, die ihm nachfolgen, zusammennimmt. Und wir miteinander das Feiern, die Celebration hier erweitert. Die würde erweitert mit Milliarden anderen Menschen. Es gibt keinen Grund, dass Jesus nicht heute jetzt wieder auftauchen können. Ich bin sehr davon überzeugt. Nur, als ich mich bekehrt habe damals und gesagt habe, ich möchte bewusst Jesus nachfolgen. Ich war 19, 20 Jahre alt. Kurze Zeit später kamen Christen, die schon lange so sich als Jesus-Nachfolger bezeichnet haben, kamen zu mir und gaben mir ein paar Bücher. Bücher über das Ende der Zeit. Unter anderem von Wim Malgo. Das ist ein Name, Wim. Wim Malgo. Hat irgendeiner von euch diesen Namen schon mal gehört und ein Buch davon? Ah, toll. 1, 2, 3, 4. Toll, ihr seid ungefähr meine Altersklasse. Schön. Das ist wirklich toll. Heute Nachmittag im Lörrach kannte das kein Mensch. Wim, ist das ein Hund oder was ist das? Habe ich erst mal erklären müssen. Wim Malgo hat Bücher darüber geschrieben, über das Ende der Zeit, über die Wiederkunft von Jesus. Wie gesagt, da war ich gerade 20, also ungefähr 5 Jahre her. Hey, und er hat flammende Bücher darüber geschrieben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Generationen vor Wim Malgo haben auch schon Bücher geschrieben, haben davon erzählt, Jesus kann heute wiederkommen, heute. Und alle waren felsenfest davon überzeugt. So wie der Paulus den Thessalonichern schreibt, wir, die wir noch leben, weil er war davon überzeugt. Also ich lebe ja noch. Jesus kommt zu meiner Lebzeit wieder. Deswegen schreibt er dazu. Er kommt demnächst wieder und wird das vollenden, wo er angefangen hat. Alle Menschen zusammenzunehmen zu seinen Kindern. Alle waren davon überzeugt, dass das Ende der Zeit nahe ist. Was passiert, wenn alle so überzeugt sind, jede Generation ist überzeugt, dass Jesus gerade wiederkommt, was passiert dann mit der Botschaft von Paulus, von Jesus, der sagt, ich komme wirklich wieder? Ganz einfach, sie verblasst. Ja, der kommt wieder. Ja, natürlich kommt er wieder. Natürlich. Wenn man das häufig genug gehört hat, ja, er kommt wieder, aber er ist ja noch nicht da. Nein, er ist noch nicht da. Aber er kommt bald. Ja, er kommt bald. Und dann verblasst so eine Botschaft, weil er ist ja nicht aufgetaucht. In meiner Generation, in der vorigen Generation, vom Wim Malgo nicht und den anderen auch nicht. Man glaubt das immer noch, aber irgendwo, ja, es zieht sich halt hin, Jesus. Und manche kommen dann dazu allmählich, sagen, ja, Jesus, doch, wir freuen uns auf deine Wiederkunft, das wird super. Einfach nach den Skiferien, weil die haben wir schon gebucht und auch bezahlt, das wäre toll, wenn wir die noch machen könnten, Jesus. Also wir fahren mit Freunden und so, aber danach voll. Oder ein junges Pärchen, wo heiratet und dann auch sagt, ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Und Jesus, toll, wenn du kommst. Und einen Wunsch hätte ich doch, vielleicht nach der Hochzeit erst. Also nicht einen Tag nach der Hochzeit, sondern vielleicht einen Monat später. Du weißt schon warum. Ja, Jesus weiß warum. Ja, er kommt dann einen Monat später. Und so verblasst diese dringliche Botschaft. Dieses Rosh Hashanah, dieser Weckruf, Leute, seid wach. Es wird wach. Und wisst ihr, Jesus hat sehr prominent darüber gesprochen, wach zu sein. Sehr prominent. Es war ein extremes Anliegen, dass wir als wache Menschen ihm nachfolgen, Männer und Frauen. In Matthäus Kapitel 25 gebraucht er eine ganze Geschichte darum, wie wichtig es ist, wach zu sein, diesen Weckruf von diesem Schofarhorn wirklich nicht zu verpassen, grundsätzlich ihn zu hören im Leben. Er malt eine Geschichte aus von einer Hochzeit, von einem Bräutigam, der eingeladen hat zu seinem Fest. Und es wird erzählt davon, dass 10 Brautjungfern auch eingeladen waren, sich vorbereitet hatten, parat sind. Und dann dieser Bräutigam braucht aber Zeit, es zieht sich hin, er kommt nicht. Alle warten, es dauert noch länger und mittlerweile werden alle müde sogar, weil er immer noch nicht da ist. Am Ende der Geschichte schlafen alle ein, weil es so lange dauert, dass er endlich kommt. Und dann plötzlich, tada, wird dieses Horn geblasen. Der Bräutigam kommt, alle werden wach. Wow, der Bräutigam ist da. Und 5 von diesen 10 jungen Frauen, sie hatten so Lampen dabei, so Öllampen von der damaligen Zeit. Und 5 wird beschrieben, sagt Jesus, die haben zu wenig Öl in dieser Lampe. Und sie werden wach und rennen zu den anderen 5, die genügend dabei haben und sagen, gebt uns doch was ab. Und sie sagen, nein, wir sind langs nicht für uns, die müssen einkaufen. Also laufen sie weg und holen sich noch diese andere genügend Öl von den anderen. In der Zwischenzeit taucht der Bräutigam auf, begrüßt alle Feste, alle Freunde, die mitfeiern sollen, die 5 Jungfrauen, deren Lampen brennen. Und nimmt sie mit ins Fest, einen Festsaal und die Tür wird abgeschlossen. Und die anderen fünf, die nachher kommen, ein wenig später, können nicht mehr daran teilnehmen, an diesem Fest. An der Galluspforte im Basler Münster ist diese Szene dargestellt, prominent, ganz am Eingang, können Sie sehen. Im zweiten Eingang vom Münster. Was haben sich wohl Künstler und Auftraggeber dabei gedacht, als sie dieses Gleichnis von den fünf klugen und fünf vielleicht leichtfertigen Jungfrauen da in Stein gemeißelt haben? Ich gehe mal davon aus, dass sie das auch wie so ein Weckruf, so ein Schofarhornruf verstanden haben. Leute, seid wach! Weil Jesus beendet das Gleichnis mit den Worten, hey, darum wachet, denn ihr weder, wisst weder Tag noch Stunde, wann ich wiederkommen werde. Wahrscheinlich war das die Intention am Basler Münster, dieses wirklich ganz fest in Stein gemeißelt zu haben. Also Weckruf für uns andere. Look, Leute, dieses Gleichnis von diesen 10 Jungfrauen, das ist ein bisschen rätselhaft. Das hat so ein paar Dinge, die passen nicht wirklich zusammen. Es gibt meines Erachtens keinen triftigen Grund dafür, dass die 5 klugen Jungfrauen den anderen nicht einen einzigen Tropfen Öl abgegeben haben. Das hätte ohne weiteres noch gelangt. Und mit anderen Worten, ich fand es auch entspricht nicht meiner Vorstellung oder den Aussagen von Jesus an anderer Stelle, dass es haben die Jungfrauen zu wenig Öl, jetzt haben sie neues Öl gekauft, jetzt kommen sie im Moment zu spät und dürfen doch nicht mehr zum Fest. Weil Jesus an anderen Stellen sagt, look, auf den letzten paar Sekunden, du bist noch eingeladen. Und auf den letzten Metern, du darfst noch dabei sein. Also das macht nicht so viel Sinn. Aber wenn man sich in diesen Fragen verfängt, dann, glaube ich, übersieht man das Wesentliche, was Jesus mit dem Gleichnis, mit der Geschichte uns mitgeben will. Die wichtigste Information vielleicht fürs Reich Gottes. Leute, bereitet euch rechtzeitig vor. Denkt an das Ende der Zeit. Bereitet euch rechtzeitig auf das Kommen des Bräutigams vor. Das ist die Kernaussage von dieser Geschichte. Und das ist wie so ein Weckruf von so einem Horn. Und sagt, werd wach, denk ans Ende der Zeit. Sei bereit, egal wie lange es auch noch dauert, Rosh Hashanah. Egal wie lange es noch dauert, heute ist der Tag, wo du wach leben kannst, wirklich in Erwartung leben kannst. Ich hätte ganz gern die 5 klugen Jungfrauen oder Brautjungfrauen mal gefragt, wie wird man so klug? Wie wird man so eine Person, die sich so gut vorbereitet und wirklich alles dabei hat? Wie wird man das? Ich nehme mal an, Sie würden darauf antworten, look, uns ist eine außergewöhnliche und großartige, wunderbare Hochzeit versprochen worden. Und wir haben es darauf gefreut. Und wir haben es so darauf gefreut, das wollen wir unter keinen Umständen verpassen. Da wollen wir dabei sein. Und deswegen haben wir alles mitgenommen, was irgendwie wichtig ist. Das ist eine Hochzeit, da möchten wir dabei sein. Und da werden wir dabei sein. Und deswegen haben wir uns gut vorbereitet. Und ich würde Ihnen recht geben, Sie sagen, ja, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel im Ganzen. Uns ist eine Hochzeit versprochen worden, auf die es sich wirklich lohnt, wach hinzuleben. Parat zu sein, sagen, wow, freuen wir uns auf den Tag, wo der Paulus geschrieben hat, tröstet euch mit dieser Hoffnung. Hey, das gibt wirklich ein Fest. Und wir kennen das, glaube ich, alle von unserem Alltag her. Wenn wir auf irgendwas hinfiebern, wo wir wissen, das ist jetzt wirklich, das ist mega wichtig und toll und schön, da möchten wir unbedingt dabei sein, dann bereiten wir uns gut vor. Das Beispiel. Wenn Coldplay, kennt ihr das? Mhm, ja. Coldplay, die Band, oder Adele, die eine junge Dame, Hello from the other side. Oder Helene Fischer. Ja. Da, das kennen alle. Da gehen die Arme schon direkt hoch, automatisch. Wenn Helene Fischer in the town kommt, und Helene war ja irgendwann dieses oder irgendwann, weiß ich nicht, dann stehen die Fans schon Stunden vorher von Absperrgittern, um ja ganz vorne dabei zu sein, um mit Helene atemlos zu singen. Stundenlang warten die. Es gibt Leute, die stehen stundenlang, halbe Nächte vor so Apple Stores, um ein Gerät zu kaufen für 1.394 Franken, womit man auch telefonieren kann. Das ist die gute Botschaft. die übernachten davor, weil das möchten sie haben, weil sie finden, wow, das lohnt sich wirklich, dafür alle Zeit in Anspruch zu nehmen, um mich vorzubereiten. Wenn du in Ferien fährst, die allermeisten von uns werden wahrscheinlich irgendwo googeln, auf Google Maps schauen, wie sieht's aus, das Hotel, wie sieht die Pension aus, wie sieht die Hütte aus, wo können wir noch hingehen? Man bereitet sich vor und freut sich drauf, wow, das wird was werden. Ich war neulich bei einem Ehepaar, jüngeren Ehepaar, die haben ein erwartendes Kind. Und voller Stolz haben sie mich in ihre Wohnung darin geführt und gesagt, hier ist das neue Kinderzimmer, wow. Kinderbett, alles parat. Kinderbilder schon und so weiter, Mobile über dem Bettli. Dann haben sie einen Schrank aufgemacht, schau mal, alle Kleider schon da. Oh. Nächster Schrank, Windeln. Nächster Schrank, Pyjamas, oh, weißt du, Geier, alles vorbereitet. Ich sage, wow, toll, ja, wir sind vollkommen vorbereitet. Es geht noch 6 Monate. Es geht noch 6 Monate, das musst du dir mal in den Kopf reintun. Ich habe gesagt, ich spinne. Nach dem 3. wird es besser, habe ich ihm prophezeit. Oh, wir müssen noch Platz machen fürs 3. Komm. Die freuen sich darauf. Leute, uns ist eine Hochzeit versprochen worden. Eine Zusammenkunft mit diesem Jesus. Und er kommt wieder, auf die wir uns mega freuen dürfen. Wirklich sehr, sehr darauf freuen dürfen. Rosh Hashanah, hey, 100-mal wurde da hineingeblasen. Immer mit derselben Message. Sei parat. Sei wirklich parat. Lass dein Licht leuchten. Lass es hell leuchten. Und Jesus hat dieses Beispiel vom Licht sehr prominent, nämlich selbst immer wieder gebraucht. Leute, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Nicht irgendwo drunter, lasst es hoch leuchten. Möchte ich damit noch zeigen. Weil ich glaube wirklich, das will uns dieses Fest mitgeben. Leute, seid wach. Werdet wach, wenn ihr am Schlafen seid. Und seien wir Menschen, die das Licht werden lassen in ihrem eigenen Leben. Die es hell werden lassen und sagen, ich selbst möchte parat sein. In mir soll es brennen. Und ich selbst möchte Mensch sein, der wieder einen Weg weist für andere in der Dunkelheit. Auf dieses tolle Hochzeitsfest, was wir mit Jesus feiern werden. Ich möchte selbst ein Mensch sein. Ja, jetzt kommt sie wieder. Die hell leuchtet. Rosh Hashanah ist ein Weckruf, wach zu sein. Und Jesus ruft dich und mich, glaube ich, heute wieder auf, wach zu sein, brennend zu sein, unser Licht leuchten zu lassen in dieser Welt, auf diesen Jesus hin. Weil er könnte heute, könnte zurückkommen. Und wir wollen so viel wie möglich Menschen mit zu diesem Fest mitnehmen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Look, und wenn du merkst, in dir brennst du nicht mehr, und du möchtest selbst wieder wach werden. Du möchtest selbst wieder parat sein. Du möchtest selbst diesen Weckruf wieder hören, jeden Tag neu. Dann ist jetzt die eine Stunde. Wir beten jetzt alle miteinander, schließen die Augen, wir lassen uns dunkel. Und wenn du möchtest, dass dieses Licht in deinem eigenen Leben wieder mehr brennt und du ein wacher Nachfolger Jesu sein möchtest, ein Mann, eine Frau, die wirklich parat ist, dass Jesus heute wieder kommen kann, dann möchte ich bitten, heb jetzt die Hand und dann bete ich mit dir. Ja, danke. Dankeschön, ja. Jesus, so, du siehst jetzt die Leute, denen das wirklich sehr in ihrem Herzen liegt, und die merken, sie möchten so eine Wachheit in ihrem Leben, sie möchten so ein Licht. Jesus, ich möchte es selbst, ich sehe mich danach, mehr wach zu sein, parat zu sein auf dieses große Fest mit dir. Jetzt erfüllt uns, Heiliger Geist, komm, gib uns so eine Wachheit für die neue Woche. Gib uns eine Wachheit für unseren Arbeitsplatz, für unsere Nachbarschaft. So eine Wachheit auch in unseren Freundschaften, an den Orten, wo wir sind. Und wir möchten leuchten. Wir möchten viele zu diesem Fest mitnehmen. Und wir freuen uns auf dich, Jesus. Danke, dass du uns von vorne entgegenkommst.